Durch Mörderhand, so die Tageszeitung Die Welt über den plötzlichen Tod von Alfred Herrhausen durch einen Bombenanschlag. Mutmaßliche Täter, die Rote Armee-Fraktion. In den Medien wird Alfred Herrhausen als bedeutende Unternehmerpersönlichkeit, der erste Manager der Bundesrepublik, als herausragende Persönlichkeit glorifiziert. Seine wirtschaftliche Dominanz wird herausgestellt. In Bildern und Worten wird lediglich die enge Freundschaft zwischen Bundeskanzler Kohl und Alfred Herrhausen betont. Die politischen Auswirkungen werden jedoch unterschlagen. Alfred Herrhausens Vorreiterrolle bezüglich des Schuldnererlasses für die Dritte Weltstaaten wird bejubelt und bewundert. Sein Pseudo-Dritte Weltstaaten-Engagement ist leicht enttarnt. Mit seiner Forderung auf Teilverzicht der Banken mit Ausgleich bei den Steuerzahlern. Aber gestern stieg aus der Asche Herrhausens ein Märtyrer empor. Ein Symbol für Freiheit und Demokratie ist vernichtet worden. Ein Symbol der Freiheit für die Herrschenden, das heißt, die Freiheit zu unterdrücken und auszubeuten. Aber das Symbol hinterlässt keine Lücke. Der Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Ein fließender Übergang ist gewährleistet. Die Rote Armee-Fraktion hat ganze Arbeit geleistet. Die Sinnlosigkeit dieses Bombenanschlags auf Alfred Herrhausen ist offensichtlich. Die Bombe ist gegen links losgegangen. Was wird zu erwarten sein? Zum einen eine Alfred-Herrhausen-Halle oder ein Alfred-Herrhausen-Platz als ständiges Ärgernis. Zum anderen wird die Regierung und die Industrie ihre Wehrhaftigkeit im Übermaß beweisen müssen. Laut Theo Weigel denkt die CSU darüber nach,
wie wir den immer noch aktiven Terrorismus mit allen rechtsstaatlichen Möglichkeiten bekämpfen können. Es muss alles getan werden, künftig solche kaltblütigen und brutalen Mordanschläge zu verhindern.
Zum Aspekt der Terrorismusbekämpfung erklärte der SPD-Vorsitzende Vogel, die Bundesrepublik habe in der zweiten Hälfte der 70er Jahre auf die damalige terroristische Herausforderung eine überzeugende Antwort gegeben.
Es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass dies heute nicht in gleicher Weise gelingt.
In den 70er Jahren wurden die Gesetze zur Terrorismusbekämpfung aus der Taufe gehoben. Einen chronologischen Abriss gibt der Rechtsanwalt Häusler in Berlin.
Eine zahlreiche Fülle von Veränderungen im Strafprozessrecht und im materiellen Strafrecht gegeben seit 1974. Das begann damit, dass unter dem Druck der ersten Terrorwelle die Mehrfachverteidigung zum Beispiel in Strafverfahren ausgeschlossen wurde. Ein Verbot, das bis heute noch weitgehend aufrechterhalten worden ist. 1976 wurde dann der 129a, der also die terroristische Vereinigung betrifft, eingeführt, parallel dazu und verweisend darauf in Paragraph 112 Absatz 2 Strafprozessordnung die Möglichkeit, einen wegen einer Straftat nach 129a StGB Verdächtigen auch ohne den Grund der Fluchtgefahr inhaftieren zu können. 1977 wurde dann das Kontaktsperregesetz eingeführt, das wohl mit am weitreichendsten in die Verteidigung eines Beschuldigten eingreift. 1978 kamen die Terrorgesetze, man sieht also fast jedes Jahr war etwas los, kamen die Antiterrorgesetze, die das Kontaktsperregesetz fortführten mit der Einführung der Trennscheibe und unter anderem die Möglichkeit einräumten, dann öffentliche Kontrollstellen einzurichten, durch die dann eine Flächenfahndung ermöglicht wurde. Diese Flächenfahndung wurde konsequent dann fortgeführt in der Strafprozessrechtsänderung von 1986, die in 163d StPO die Schleppnetzfahndung nun gestattet. Danach ist es möglich, dass nun all diejenigen Leute, die durch diese öffentlichen Kontrollstellen gelaufen sind, gespeichert werden können und eine bestimmte Zeit diese Daten aufbewahrt werden können und ausgewertet werden können. 1988 ist es zu einer Verschärfung im materiellen Strafrecht nochmal gekommen, nämlich neue Regelung für Landesfriedensbruch und 1989 eben die seit Anfang der 70er Jahre diskutierte Kronzeugenregelung. Das ist sicherlich nicht umfassend und abschließend, man kann darüber sicherlich monatelang Seminare veranstalten. All diese spektakulären Gesetze sind begleitet gewesen durch eine Vielzahl von kleineren Gesetzesänderungen, die auf den ersten Blick nicht weh zu tun scheinen, die aber insgesamt immer die Tendenz hatten, die Verteidigung zu beeinträchtigen, zu erschweren. Nur mal als Beispiel, es war, ich weiß nicht bis wann, bis Ende der 70er Jahre, es möglich, dass die Verteidigung einen präsenten Zeugen stellen konnte, den konnte sie selber laden und dann musste das Gericht diesen Zeugen, den man natürlich zur Entlastung geladen hat, hören. Dieser präsente Zeuge ist zwar formal noch in der Strafprozessordnung vorhanden, aber nun bedarf es eines Beweisantrages, den das Gericht genauso so ablehnen kann, als wenn der Zeuge gar nicht da ist, sodass man auch erleben kann, nun, dass präsente Zeugen vor der Tür stehen und nicht gehört werden.
Ja, vielen Dank.
Gut.
Das Betroffen von der massiven Terrorismusverfolgung ist unter anderem Rolf Hartung, einem ehemaligen Bewohner der Kiefernstraße in Düsseldorf. Vorige Woche wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt. Zu den Hintergründen nun die Unterstützerinnengruppe in Düsseldorf.
Also Rolf ist im Oktober letzten Jahres, also Oktober 88, hier in seiner Wohnung auf der Kiefernstraße verhaftet worden. Vorgeworfen wurde ihm die Beteiligung an dem Angriff auf Donnier, das ist eine Rüstungsfirma in Immenstadt, und den Angriff auf den Verfassungsschutz, die beide 1986 liefen. Grundlage für die Verhaftung war eigentlich nur, oder war nur ein Schriftgutachten von Schriftgutachter Ockelmann. Dazu ist zu sagen, dass Ockelmann ein Privatgutachter ist, der von der BAW, der Bundesanwaltschaft, auch schon in vorherigen Verfahren dazu benutzt worden ist, die Gutachten zu bekommen, die sie für ihre Anklage gebraucht haben.
Ich würde ganz gerne mal was zu dem Schriftgutachter Ockelmann anschließen. Und zwar ist das ein Privatschriftgutachter aus Hamburg und er macht jedes Mal andere Gutachten als die Sachverständigen aus den verschiedenen Landeskriminalämtern oder vom Bundeskriminalamt. Er hat mehrere Verfahren laufen und er ist in dem Gutachten, was jetzt der Gutachter vom Landeskriminalamt gemacht hat, werden ihm schwere methodische Fehler vorgeworfen. Er hat eine Methodik, die hier im Faschismus benutzt worden ist. Er hat im Faschismus gelernt und seine Art und Weise, Schriftgutachten zu machen, benutzt kein anderer Schriftgutachter mehr.
Und es ging da drin um Schriftstücke, kurze Sätze, die Rolf geschrieben haben soll in den Erklärungen zu den Angriffen. Und es eigentlich von Anfang an klar war, dass das, was sie da aufführen gegen ihn, dass es einfach eine Farce ist. Er ist dann im Mai oder Juni 89 freigelassen worden, nach 9 Monaten ISO-Haft. Und allerdings ist da auch der Haftbefehl noch nicht aufgehoben worden, sondern er war, ist halt erstmal nur rausgekommen. Aus dem Grund, dass der Senat ein neues Gutachten angefordert hat, weil in dieser ganzen Zwischenzeit einfach es auch eine Auseinandersetzung um die Methoden von diesem Ockelmann gegeben hat und darum, ja, wie die Bundesanwaltschaft ihn einfach dafür benutzt. was sie gebrauchen kann. So, und es gab halt dann ein neues Gutachten, das ist vor ungefähr 2-3 Wochen rausgekommen, von einem Gutachter vom LKA in Stuttgart, der gesagt hat, dass diese Schrift nicht Rolf zuordnbar ist und auch dem Gutachten und den Methoden von Ockelmann widersprochen hat. Und jetzt heute Morgen haben wir erfahren, dass die Anklage gegen Rolf zurückgenommen worden ist und der Haftbefehl gegen ihn aufgehoben.
Eine Entschädigung wegen der 9-monatigen U-Haft hat Rolf Hartung wohl nicht zu erwarten.
Und was ich denke, was ganz wichtig ist, ist dazu zu sagen, dass Rolf, er hat vor 3 Jahren angefangen, der Eva Haule zu schreiben und das eigentlich, denken wir, der eigentliche Grund ist, warum sie ihn damals verhaftet haben, weil das auch die Möglichkeit war, worüber sie viel von ihm mitgekriegt haben. Und das auch immer ein Punkt ist, die Auseinandersetzung mit den Gefangenen, wo sie immer versuchen, die auch zu kriminalisieren. Und wir freuen uns, dass jetzt die Anklage zurückgezogen ist. So, und es, also man muss einfach sehen, Rolf hat 9 Monate in Isolationshaft gesessen für nichts.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gibt jedoch nicht auf. Sie ermittelt weiter gegen Rolf Hartung. Vorläufig ist das Verfahren gegen ihn eingestellt. Nicht eingestellt ist das Verfahren gegen Thomas Kilper, einem weiteren ehemaligen Bewohner der Kiefernstraße in Düsseldorf. Vorgeworfen wird ihm eine kämpfende Einheit, die nicht näher beschrieben wird, aufgrund bei einer Durchsuchung gefundenen Diskussionspapiere über die RAF. Die Bundesanwaltschaft wird durch den Tod von Alfred Herrhausen bestärkt sein, Thomas Kilper und eine Unzahl anderer Menschen aufgrund ihrer Gesinnung nach 129a zu verurteilen. Nun, seit gestern rollt die Fahndungswelle aller Orten. Kaum war der Herr Herrhausen auf dem Weg in die ewigen Jagdgründe, blies auch schon die gesammelte Verfolgungsgemeinschaft zum Halali. Ringfahndung im Raum Frankfurt und Umgebung, das war schon zu vermuten, war die erste Gegenmaßnahme. Das lief dann mit der üblichen Anlaufverzögerung an, wurde aber immer weiter ausgedehnt, nicht nur auf den Raum Rhein-Main, sondern nach und nach aufs gesamte Gebiet der BRD. Von Frankfurt hörten wir, dass dort viele Menschen direkt in den Bereich der Bullenjagd gerieten. Menschen wurden aus ihren Autos herausgerissen und an die Wand gestellt. Als Nachhilfemaßnahmen wurde ihnen die Knarre unter die Nase gehalten, damit das auch überzeugend wirkt. Obwohl noch niemand so richtig wusste, was eigentlich genau passiert war und noch der Tod des Fahrers vom Bankenchef gemeldet wurde, der dann leicht verletzt an der Explosionsstelle stand. Obwohl also noch viele nicht wussten, was eigentlich lief, wurde vielen aus dem linken Spektrum mit diesem Jagdauftakt klargemacht, was sie in solchen Situationen zu erwarten haben. Das lief bekanntlich auch schon, als der Herr Tietmeier im Zuge der IWF-Proteste knapp verfehlt wurde von einer Schrotflinte. Und wir können uns denken, dass nunmehr auch eine Terrorisierung der Bevölkerung jeweils mit derartigen Aktionen einhergehen wird. Straßensperren, zum Teil als Unfallstelle getarnt, kilometerlange Stauungen und rigorose Kontrollen. Der Bevölkerung soll klargemacht werden, was dann jeweils auf sie zukommt. So auch in Freiburg zum Beispiel. Kaum war die Meldung durch den Äther, so gegen 11.30 Uhr oder 12 Uhr, da war auch schon der Fahndungs- und Terrorapparat angeworfen. Vor zahlreichen Wohnungen fuhren die Bullen auf, entweder offen in grün oder verdeckt als Zivis oder gleich beides zusammen. Vor einem Häuserblock fuhr ein grüner Trupp mit Maschinenpistole auf, wollte alle ein- und ausgehenden Menschen kontrollieren, schön Ausweis zeigen und woher wohin des Wegs. Begründet wurde das nicht. Die Herren des Morgengrauens sind schon keine Begründung mehr schuldig. Was sie damit erreichen wollen? Der offene und einschüchternde Hinweis, dass hier demnächst kollektiv bestraft wird, weil sie ihren Fahndungsnotstand verdecken wollen. Gezeigt werden soll, wo die Linken hausen und dass sich ordentliche Menschen doch gefälligst von ihnen distanzieren sollen, räumlich, moralisch und politisch sowieso. Sie scheinen sich also nicht sicher zu sein, ob die Deutsche Bank und ihre Politik nicht doch richtig verstanden worden ist. Deshalb müssen sie Terrorisierung in ihr Handwerkszeug aufnehmen, groß und flächendeckend. Fische im Wasser darf es nicht geben.